herzlich willkommen zu Gedankenlauschen, dem Podcast, der Philosophie hörbar macht. Und herzlich willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht, hattest eine tolle Zeit zwischen den Jahren. Vielleicht hast du sie auch genutzt, um dich zu sortieren. Ich mache das ganz gerne. Es gibt ja auch die Personen unter uns, die sagen, pff, Silvester, das ist doch nur eine Nacht wie alle anderen auch. Zu diesen gehöre ich nicht. Für mich ist es schon immer ein ganz besonderer Moment, in dem ich mir bewusst mache, dass ein Jahr zu Ende geht, ein neues beginnt und ich nutze das doch zur Selbstreflexion. Ich frage mich, wofür bin ich dankbar? Was habe ich gelernt? In diesem Falle in 2024. Und richte auch den Blick nach vorne und versuche, Pläne zu machen, mir vielleicht auch Ziele zu überlegen, die ich erreichen möchte. Und frag mich, in welche Richtung soll es denn ab jetzt gehen? Was möchte ich ändern? Was will ich entdecken? Damit verbunden sind Emotionen. Vor allen Dingen Dankbarkeit für das Erlebte und aber auch ja, eine Spannung, eine Motivation für die neuen Kapitel, die es zu schreiben gilt. Das Jahr, das liegt so frisch vor einem und man weiß, es sind so viele Tage, so viele Möglichkeiten. Und wenn wir uns klar machen, jeder Moment kann ein ganz besonderer sein, dann ist es Wahnsinn, wie viele Möglichkeiten auf uns warten. Diesen Zauber rational nachzuspüren, dachte ich mir, ist es vielleicht ganz interessant, philosophisch sich auszutauschen darüber, was Hoffnung bedeutet. Auch um Hoffnung zu schöpfen für sich selbst und zwar mit Bedacht. Warum ist es so wichtig, dass wir nicht blindlings hoffen? Naja, weil eine Hoffnung auch den Blick abwenden kann von der Realität. Wir kennen das alle, wenn es heißt, naja gut, das ist jetzt irgendwie ein Traumschloss, was du da versuchst aufzubauen. Das ist blauäugig, das ist nicht zu erreichen, das ist utopisch. Dann ist die Hoffnung vielleicht gar nicht so ein guter Ratgeber für uns. Und trotzdem ist sie eine ganz starke Kraft, weil wenn wir uns überlegen, was ist denn das Gegenteil von Hoffnung? Ich mache das ganz gerne in meinen Philosophiekursen und dann fallen Begriffe wie Hoffnungslosigkeit, Resignation. Hoffnung ist eine Art Motor und er treibt uns an und bringt uns voran und ist deswegen auch ganz wichtig. Also die Frage, was darf ich hoffen, ist eine von den drei zentralen Fragen von Kant, mit denen er versucht hat, das Feld der Philosophie abzustecken. Und deswegen dachte ich mir, dieser Jahresauftakt ist vielleicht eine ganz wunderbare Zeit, um darüber nachzudenken. Ein bisschen möchte ich dich heute auch über den Podcast einladen, darüber nachzudenken. Ich habe mir eine ganz klassische Stelle der Philosophiegeschichte dafür ausgesucht. Nämlich die Ethik von Spinoza, ein Stück Philosophiegeschichte aus dem 17. Jahrhundert. Er nimmt zentrale Gedanken von Descartes auf und bringt sie aber in eine neue Perspektive. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, dass wir mit Spinoza einen Pantheismus verbinden. Vielleicht hast du auch schon das Zitat davon gehört, Deus sive natura, Gott ist Natur. Was wir sozusagen in Spinozas Philosophie finden können, ist ein Monismus oder eine Einheitsperspektive von eben auch diesen beiden Momenten, die wir aus Descartes Philosophie kennen. Die Cogitatio, also der Geist, das Denken auf der einen Seite und die Extensio, das Ausgedehntsein, das Materielle. Auf der anderen Seite. Für Spinoza sind diese beiden Pole Attribute Gottes, die sich in der Endlichkeit manifestieren. Was sozusagen diese Einheit ist, das ist Gott. Gott ist die einzige und eine Substanz für Spinoza. Und in seiner Ethik spürt er sozusagen dem nach, was das menschliche Verhalten oder das menschliche Leben im Verhältnis zur Natur kennzeichnet. Falls du da schon mal reingeschaut hast oder den Mut fasst und diese Schrift dir aus der Bibliothek schnappst oder sie auch im Internet aufstöberst, dann wirst du merken, es ist eine ganz besondere Herangehensweise, weil er hat sich zur Vermittlung dieser Überlegungen an der euklidischen Geometrie orientiert. Wir haben eine Schrift, die immer zwischen Definitionen, Axiomen, Lehrsätzen, Beweisen, Ergänzungen und Lehnsätzen unterscheidet. Also Spinoza versucht, seine Lehrsätze jeweils zu demonstrieren, zu beweisen und diese aufeinander aufzubauen. Der Podcast ist jetzt keine Einführung oder Überblicksdarstellung für dieses wichtige Werk unserer europäischen Philosophiegeschichte, sondern ich möchte auf eine kleine Passage aufmerksam machen und mit dir gemeinsam darüber nachdenken. In dem Kapitel Definitionen der Affekte spricht Spinoza in dieser Schrift nämlich über die Hoffnung. Zur Erklärung, was versteht er unter Affekten? Ich lese dir mal kurz die Definition vor. Denn unter der Affektion des menschlichen Wesens verstehen wir jeden Zustand dieses Wesens, mag er angeboren sein oder mag er durch das bloße Attribut des Denkens oder durch das bloße Attribut der Ausdehnung begriffen werden oder mag er sich endlich auf beide zugleich beziehen. Hier also verstehe ich unter der Benennung Begierde jedes Streben, Wollen, Verlangen und jede heftige Begierde, wie sie nach dem verschiedenen Zustande desselben Menschen verschieden und nicht selten einander so entgegengesetzt sind, dass der Mensch hin und her gerissen wird und nicht weiß, wohin er sich wenden soll. Das ist die Definition von Affekt, die Spinoza seinen folgenden Überlegungen, also es folgt eine Liste, die er sozusagen durchgeht, an diesen Affekten voranstellt. Also etwas, das uns bewegt. Etwas, wodurch wir hin und her gerissen werden. Die beiden Affekte, mit denen er startet, deuten schon an, dass es immer dialektisch aufgebaut ist. Das erste Pärchen sozusagen ist Lust und Unlust. Und nachdem er diese beiden definiert hat, folgt eben die Erläuterung dessen. Komplementarität ist bei dieser Darstellung Teil der Methode. Wenn wir weiter runterschauen, nämlich in 12. und 13., kommt er auf die Hoffnung zu sprechen. Das lese ich jetzt vor, weil das ist genau das Stückchen, worüber ich gerne nachdenken möchte. Hoffnung ist unbeständige Lust, die aus der Idee eines zukünftigen oder vergangenen Dinges entspringt, über dessen Ausgang wir in gewisser Hinsicht im Zweifel sind. Furcht ist unbeständige Unlust, die aus der Idee eines zukünftigen oder vergangenen Dinges entspringt, über dessen Ausgang wir in gewisser Hinsicht in Zweifel sind. Erläuterung. Aus diesen Definitionen folgt, dass es keine Hoffnung ohne Furcht und keine Furcht ohne Hoffnung gibt. Denn wer in Hoffnung schwebt und über den Ausgang eines Dinges im Zweifel ist, von dem nimmt man an, dass er sich etwas vorstellt, was das Dasein des zukünftigen Dinges ausschließt und also insofern Unlust empfindet, nach Lehrsatz 19 dieses Teils, und folglich, solange er in Hoffnung schwebt, fürchtet, dass die Sache nicht erfolgen möchte. Wer aber dagegen in Furcht ist, das heißt über den Ausgang eines Dinges, das er hasst, in Zweifel ist, stellt sich auch etwas vor, was das Dasein dieses Dinges ausschließt und hat also, nach Lehrsatz 20 dieses Teils, Lust und folglich insofern Hoffnung, dass die Sache nicht erfolgt. Das ist das kleine Stückchen, in dem es um die Hoffnung geht. Und ich denke, da Hoffnung in der Ethik von Spinoza als Affekt behandelt wird, haben wir schon einen Hinweis auf das, womit ich diese Überlegung auch begonnen habe, auf das, was man vielleicht Motor nennen könnte. Die Hoffnung ist etwas, das uns bewegen kann, genauso wie die Furcht etwas ist, das uns bewegen kann. Schauen wir uns mal an, was er näher vorschlägt. Hoffnung ist unbeständige Lust, Okay, Hoffnung ist unbeständige Lust. Das heißt, sie ist vergänglich, sie ist nicht sicher und Lust ist der Übergang des Menschen von geringerer zu größerer Vollkommenheit. Das Hauptstreben des Menschen. Hoffnung hingegen ist unbeständige Lust, also es ist kein verlässlicher Garant zur Vollkommenheit. Diese Lust kommt aus der Idee eines zukünftigen oder vergangenen Dinges. Das heißt, worauf wir hoffen, ist etwas, das wir in die Zukunft projizieren, die Idee eines zukünftigen Dinges, aber es kann auch entspringen aus etwas, was wir bereits erlebt haben. Das macht doch unmittelbar Sinn, dass sozusagen alles, was wir erlebt haben, was uns geprägt hat, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, auch Einfluss darauf haben, auf was wir hoffen. Ich glaube, das ist eines der größten Hindernisse auf dem Weg vielleicht ins Erwachsenenleben, das, was man Resignation nennt. Wir haben vielleicht noch ganz große Ambitionen und Hoffnungen, wenn wir jung sind. Ich denke jetzt an mich und meine eigenen Erfahrungen, als ich 12 Jahre alt war, entwickelte ich mich zu einer sehr, sehr starken Umwelt- und Tierschützerin und habe daraus Konsequenzen für mein Leben gezogen. Das heißt, ich bin selbst Vegetarierin geworden und ich habe meine Ferien dafür genutzt, um mir motiviert die Inlineskates anzuschnallen und Unterschriften zu sammeln für die Abschaffung der Legebatteriehaltung zum Beispiel. Aber ich habe dann eben sehr schnell gemerkt, okay, politische Entscheidungen dauern sehr lange. Von dieser einen Unterschriftenliste, für die ich mich doch so bemüht habe, bis zu einem politischen Gehörtwerden, dauert es sehr lange. Und wenn politisch einer Sache Gehör geschenkt wird, dann gibt es da doch Wege, wie man etwas verpacken kann, sodass es besser klingt, als es vielleicht eigentlich ist. So war es zumindest aus meiner Perspektive auch in Bezug auf die Legebatteriehaltung. Nämlich, dass man gar nicht diesen Kern aufnimmt, dass Hühnchen einfach auch Lebensraum benötigen, um ein bisschen Lebensqualität haben zu können, sondern dass es eben um irgendwelche Auflagen geht, die man dann minimal anpassen kann und am Kern selbst ändert sich nichts. Ich glaube, jetzt auf andere Leben und Lebensentwürfe übertragen, dass wir alle im Laufe unseres Erwachsenenwerdens solche Erfahrungen machen und diese Erfahrungen auch das in uns auslösen können. Resignation. Die Überzeugung, es bringt ja eh nichts. Wenn wir hoffen, und Spinoza uns sagt, das ist eine unbeständige Lust, dann sind wir uns eben darüber auch im Klaren, dass es auch anders kommen könnte. Deswegen unbeständig. Über dessen Ausgang sind wir in gewisser Hinsicht im Zweifel. Wenn ich also diese Unterschriften sammle, dann hoffe ich darauf, dass es einen politischen Effekt haben wird und dass dieser politische Effekt einen Effekt auf die tatsächlich lebenden Hühnchen unter diesen Bedingungen haben wird, weiß aber auch, dass der Ausgang ein ganz anderer sein kann. Spannend ist auch, dass Spinoza die Hoffnung jetzt mit der Furcht komplementiert. Der Partner von der Hoffnung ist die Furcht, die eine unbeständige Unlust ist. Und Unlust ist der Übergang des Menschen von größerer zu geringerer Vollkommenheit. Wir verlieren also etwas, wir sorgen uns um etwas. Wie die Hoffnung auch, speist sich die Furcht aus der Idee eines zukünftigen oder vergangenen Dinges. Also etwas, was wir antizipieren, was wir vermuten, dass es künftig eintreten könnte oder eben etwas, das wir schon erlebt haben und das uns deswegen dazu bringt, diese Furcht zu empfinden. Und wir sind genauso wie bei der Hoffnung auch in gewisser Hinsicht in Zweifel, ob sich die Furcht bestätigen wird, also das, bevor wir uns fürchten, eintreten wird oder nicht. Während die Hoffnung etwas Positives ist, weil es eben, obwohl unbeständig, doch irgendwie uns zu einem Vollkommeneren führen kann, ist die Furcht mit Unlust verbunden und sozusagen der Sorge, die Vollkommenheit könnte wiederum abnehmen. Beides ist hier bei Spinoza miteinander verbunden. Er sagt, es gibt keine Hoffnung ohne Furcht und keine Furcht ohne Hoffnung. Wir sind sozusagen bei beiden Affekten, bei beiden Motoren uns klar darüber, dass es anders sein könnte. Die Furcht könnte sich als unbegründet erweisen, weil das Ereignis nicht eintritt, genauso wie die Hoffnung sich als unbegründet erweisen könnte, weil das Ereignis nicht eintritt. Warum sind die beiden jetzt aber verbunden? Naja, weil solange ich hoffe, ich zugleich auch eine Furcht empfinde davor, dass diese Hoffnung sich zerschlagen könnte. Oder andersherum, wenn ich eine Furcht empfinde und mir aber darüber im Klaren bin, dass der Ausgang noch in Zweifel gezogen werden kann, doch da immer auch ein Funken Hoffnung drin steckt, das, wovor ich mich fürchte, könnte doch nicht eintreten. Ich stelle mir das so vor, wir könnten jetzt zum Beispiel an ein Glas denken und da ist Flüssigkeit drin. In dieser Flüssigkeit, da sind kleine materielle Dinge, also wie Erde zum Beispiel. Und wir durchwirbeln jetzt mal dieses Glas und die Erde fliegt so umher und dann warten wir einen kurzen Moment und die Erde setzt sich ab. So, und dann hätte ich quasi alles, was dieses klare Wasser ist, das wäre die Hoffnung darauf, dass sich wirklich etwas verändern kann. Also jetzt denken wir an das Beispiel, was ich gegeben habe. Ich sammle die Unterschriften, weil ich mir denke, hey, wir sind doch alle Menschen. Die Welt, die ist nicht von vornherein mit solchen Phänomenen wie Massentierhaltung konzipiert worden. Es kann sich doch etwas ändern, wenn nur genügend Menschen sagen, sie wollen das nicht erleben. Dann bin ich voller Hoffnung. Der Großteil dieses Glases ist klares Wasser, voller Hoffnung. Und trotzdem gibt es dann noch diesen Bodensatz, die Furcht, es könnte sozusagen nicht klappen. Es könnte dabei bleiben, sich vielleicht sogar noch verschärfen. Und ich glaube, dieses Verhältnis von der dunklen Erde und dem Wasser, das kann verschieden sein. Und oftmals kommt es mir so vor, dass wir durch unseren beständigen Blick auf Sicherheit sehr viele Sorgen und Furcht entwickeln können, je älter wir werden. Wir bekommen einen Blick aufgrund wachsender Erfahrung auf das, was auch alles schief laufen kann. Und ich glaube, wenn wir uns aber zu sehr auf diese Furcht konzentrieren, dann konzentrieren wir uns auf den Rückschritt von der Vollkommenheit zu etwas weniger Vollkommenen. Und wir haben nicht diesen klaren Motor wie bei der Hoffnung, die zwar ebenso unbeständig ist, aber unbeständige Lust, unbeständiger Antrieb von einer noch geringeren zu einer größeren Vollkommenheit. Wenn wir bei diesem Bild mit dem Glas und der Erde bleiben, die da in dem Wasser rumschwirrt, dann kann es vielleicht auch so sein, dass bei bestimmten Themen immer alles durcheinandergewirbelt ist. Wir haben beides. Wir haben so irgendwie, denken wir mal positiv über die Sache und dann denken wir aber wieder negativ über die Sache und sind so hin und her gerissen. Diese kleinen Erdeteilchen fliegen da ganz wild durchs Glas und man weiß irgendwie selber so gar nicht, was man damit jetzt anfangen kann. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle kennen. Ich glaube, das ist der Zustand, der es fast unmöglich macht für uns, klare Entscheidungen zu treffen. Da kann es helfen, sich mal zu sortieren, wirklich für Ruhe zu sorgen, dafür zu sorgen, dass sich das löst, ja, das Schwere sozusagen den Weg auf den Boden findet und das Leichte nach oben kommen kann. Und dann kann man nochmal in sich reinhören und sagen, was überwiegt denn jetzt? Überwiegt die Hoffnung? Gehe ich's an? Oder überwiegt die Furcht? Und die Hoffnung ist einfach viel zu klein. Und ich wende dann aber auch den Blick nicht auf eine größere Vollkommenheit, die es vielleicht geben könnte, sondern ich bremse mich und bleibe bei der Furcht und achte darauf, wie schlimm es werden kann. Diese Stelle von Spinoza, finde ich, macht es ganz klar, wie man selbst mit Hoffnung und Furcht im eigenen Leben und in den eigenen Entscheidungen umgehen kann. Ich weiß nicht, was dich gerade bewegt zum Auftakt des Jahres, ob du etwas hast, worauf du in 2025 wirklich stark hoffst. Ich kann dir noch eine kurze Anekdote aus meinem Leben erzählen. Ich war vergangenen Monat zum ersten Mal in meinem Leben auf einer maledivischen Insel. Das war ein ganz großer Traum von mir. Endlich einmal im Winter, in der Jahreszeit, die mich so richtig runterzieht, jedes Jahr aufs Neue. Und irgendwie immer auch ein kleines bisschen schlimmer als im Jahr davor, weil es so lang so dunkel und kalt ist. Einfach mal wegzufliegen, dahin, wo es warm ist. Nun haben wir ja zwei Katzen und einen Hund und das ist alles nicht so einfach, weil man dann doch sehr angebunden ist. Aber wir haben es geschafft und sind für ein paar Tage hier rausgekommen und auf einer tropisch-paradiesischen kleinen Insel auf den Malediven gelandet. Hanimadu heißt die Insel, die ist gar nicht so klein für maledivische Verhältnisse. Sie hat nämlich sogar einen eigenen Flughafen. Aber für mich war das tatsächlich einfach nur ein kleines Paradies. Barfuß am Strand, die tropische Wärme, der Duft vom Dschungel, die Sonne und das Licht, die Weite des Meeres, die Transparenz des Wassers, diese Unendlichkeit im Blick, das war Wahnsinn. Und wir haben uns bewusst für ein Eco-Hotel entschieden und da habe ich eben zum Beispiel auch Rückmeldungen bekommen und gesagt, na ja, wenn man auf die Malediven fliegt, dann ist es doch jetzt eigentlich auch schon hübsch wurscht, ob man da jetzt auf Nachhaltigkeit achtet oder nicht. Ist ja wirklich kein nachhaltiger Urlaub und so. Und ich dachte mir, nein, natürlich ist es wichtig. Und wenn du mal nachschaust, es gibt gar nicht so viele Eco-Hotels auf den Malediven. Umso wichtiger finde ich dieses Signal, auch wenn es nur ein kleines ist. Dieses Eco-Hotel hat zum Beispiel keine Plastikflaschen und bietet alle 10 Tage den Clean-Up an. Da kann man sich dann mit anderen zusammen einen Sack schnappen und darf mit der hauseigenen Biologin auf Müllsuche gehen. Und wir dachten alle, ui, ja, sind schon am eigentlich sauberen Strand des Hotels ganz aufmerksam durch den Sand gelaufen, haben kleine blaue Plastikteilchen gefunden und hier und da auch eine kleine Schnur und dachten uns, ja, schau an, so viel Müll. Aber die Biologin wollte gar nicht, dass wir dort sammeln. Nein, die wollte im angrenzenden Naturgebiet an das Hotel sammeln. Und warum? Wurde einem sofort klar. Wir sind da um die Ecke gegangen und ich sag's euch, nur Müll. Es sah aus wie auf einer Müllhalde. Große Taue, die sich in den Ästen umschlungen haben, so stark umschlungen, dass man sie nur noch mit einem Messer entfernen kann. Plastikflaschen, soweit das Auge blickt. Und wenn du an einem kleinen Folienteil gezogen hast, hat sich das zu einer riesigen Plane entwickelt und wenn du sozusagen diese Plane dann hochgehoben hast, dann hast du gemerkt, unter den Steinen geht's weiter. Es war der Wahnsinn. Und wir waren zu 9 und wir haben 1 Stunde gebraucht, um diese Säcke voll zu machen. Wir haben in 1 Stunde 36 Kilo aus, ich weiß nicht, lass mich lügen, 10 Quadratmetern Strand geholt. Und natürlich habe ich gewusst, was Plastikverschmutzung bedeutet. Natürlich habe ich gewusst, wie dringend das ist. Aber es mit eigenen Augen zu sehen, mit den eigenen Händen anzufassen und vor allem zu erleben, dass 36 Kilo keinen sichtbaren Unterschied hinterlassen, hat mich nachhaltig schockiert. Und es hat mich auch dazu gebracht, wieder darüber nachzudenken, wo ich eigentlich mit Plastik, einmal Plastik, sparen kann. Und natürlich ist das nur ein kleiner Ausschnitt. Aber es ist völlig egal, weil das Plastik, was einmal da ist, da bleibt. Wir werden das nicht mehr los. Also ist jedes Stück einmal Plastik, ein Stück einmal Plastik zu viel. Ein Stück, das uns alle überdauern wird. Generationen von Generationen. Und das ist so ein Moment, wo ich mich selbst frage, was ist größer, die Hoffnung oder die Furcht? Die Hoffnung darauf, dass viele Menschen den Schrei unserer Erde hören, etwas an ihren eigenen Entscheidungen ändern und, wenn sie die Macht und Fähigkeiten dazu haben, auch im großen Stil politisch sich für Lösungen zu engagieren. Wir brauchen globale Lösungen für diese globalen Probleme. Oder die Furcht davor, dass unsere eigene Faulheit und Gedankenlosigkeit diesen Planeten zerstört. Da gerät bei mir in diesem Wasserglas doch einiges durcheinander und ich muss mich sehr konzentrieren. Ich muss mich darauf besinnen, dass ich das alles setzen kann. Und das habe ich gemacht. Ich habe mich hingesetzt. Ich habe darüber nachgedacht. Und ich muss sagen, das klare Wasser, die Hoffnung, die ist sehr, sehr groß. Ich glaube daran, dass die Entscheidungen von uns Einzelnen einen Unterschied machen. Und unsere Natur, unsere Umwelt, unseren Planeten zu schützen, das ist das, was mir persönlich für 2025 unfassbar wichtig ist. Denn was bringt es mir oder sonst irgendjemanden auf dieser Welt, bei der Furcht stehen zu bleiben? Wenn diese Schritte, die ich gehen kann, noch so klein sind, möchte ich sie gehen. Ich hoffe, das Zitat von Spinoza hat dich zum Nachdenken gebracht und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Weiterdenken und beim Philosophieren und dabei Pläne zu schmieden für dieses noch so frische und hoffentlich wunderbare und großartige Jahr 2025. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.